Ich möchte heute zu einigen Aspekten der Theologie Josef Ratzingers bzw. Benedikt XVI. Sprechen. Man kann nicht das gesamte Werk in einem solchen Vortrag vorstellen, das ist kaum möglich. Ich möchte mich konzentrieren auf die Frage nach Gott, die anstößige Wahrheit des Glaubens in unserer säkularen Gesellschaft, unserer säkularen Moderne, und möchte das ausgehend von dem Besuch des Papstes machen in Deutschland. In seiner Freiburger Konzerthausrede am 25. September 2011 hat Papst Benedikt, wie Sie vielleicht wissen, von einer Entweltlichung der Kirche gesprochen. Diese für die Kirche in Deutschland gefordert. Und viele Theologen, Bischöfe, auch Laien haben gerätselt, was er da wohl mit meint. Manche Kardinäle haben gesagt, ja natürlich, er meint die Abschaffung der Kirchensteuer. Andere haben es, wie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, bestritten. Nun, es ist wohl wenigen aufgefallen, dass diese Formel Entweltlichung der Kirche schon in einem Vortrag von Josef Ratzinger von 1958 begegnet. Ein Jahr bevor Johannes der 23. das Zweite Vatikanische Konzil ankündigt. Dieser Vortrag heißt Die neuen Heiden und die Kirche von 1958. Inzwischen veröffentlicht in den gesammelten Werken Band 8, Teilband 2. Und hier spricht er von einer Entweltlichung der Kirche. Hier spricht er nicht von der Kirchensteuer, sondern er stellt fest, dass es eine Trennung inzwischen gibt zwischen Kirche und Welt, da immer weniger Katholiken ihren Glauben praktizieren. Und das schon 1958. Er sagt, dass viele getauft werden, aber immer weniger der Getauften ihren Glauben, im Leben und im Glauben aneignen. Und in diesem Zusammenhang sagt er, es besteht eine Illusion, dass wir noch eine Volkskirche seien. Und in dem Zusammenhang fordert er die Entweltlichung der Kirche und sagt, es gibt inzwischen zu viele Heiden, neue Heiden in der Kirche, die zwar getauft sind, aber ihren Glauben nicht praktizieren. Und in dem Zusammenhang schreibt er, es wird der Kirche auf Dauer nicht erspart bleiben, Stück um Stück von dem Schein ihrer Deckung mit der Welt abbauen zu müssen und wieder das zu werden, was sie ist, nämlich eine Gemeinschaft der Glaubenden. Und daraus resultiert für ihn der Primat des gelebten Glaubens vor aller kirchlichen Struktur. Das sagt er also schon 1958. Und das dürfte auch der Sinn der Rede in Freiburg gewesen sein, so wie es ein Kardinal mal zum Ausdruck gebracht hat. Ich glaube, es war Kardinal Kasper, dass die deutsche Kirche vergleichbar sei einem Mercedes mit einem VW-Motor. Also ein Riesenapparat, eine unglaubliche Struktur, aber wenig Vitalität, wenig Glaube, ja, Routine letztlich. Ob diese Diagnose so stimmt, darüber wird ja in Deutschland trefflich gestritten. Nun, das theologische Profil Josef Ratzingers vorzustellen, ist wie gesagt angesichts des Werkes nicht so ganz einfach. Ich werde also weder über Liturgie sprechen, noch über Sakramente, über die man sprechen könnte, und andere Fragen, sondern mich auf die Gottesfrage konzentrieren und dabei beginnen mit der Antrittsvorlesung, die Josef Ratzinger 1959, also im Jahr der Ankündigung des Zweiten Vatikanischen Konzils, in Bonn gehalten hat. Er war zunächst Professor in München-Freising und wurde dann nach Bonn berufen, an die erste größere Universität, blieb dort nicht lange und ging bald nach Münster, dann nach Tübingen, dann nach Regensburg, das ist ja bekannt, und wurde dann Erzbischof von München und Freising. Diese Antrittsvorlesung in Bonn hatte als Thema der Gott der Philosophen und der Gott des Glaubens. Nun, in der abendländischen Philosophie spielte die Gottesfrage seit Platon und Aristoteles ja bekanntlich eine wichtige Rolle. Das änderte sich eigentlich erst nach Hegel und Nietzsche. Ratzinger stellt aber in dieser Antrittsvorlesung schon die These auf, dass die eigentliche Ausgrenzung der Gottesfrage aus dem Denken sich durch Immanuel Kant vollzogen hat. Nun, ob das eine richtige Diagnose ist, wird auch kontrovers diskutiert. Immerhin hat Kant gemeint, dass die zentralen Fragen des Menschen sich letztlich formulieren lassen in folgende vier Fragen: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und was ist der Mensch? Das sind die vier Fragen, die die Philosophie nach Immanuel Kant beschäftigt. Und die ersten drei Fragen können zusammengefasst werden in die Frage: Was ist der Mensch? In allen Fragen aber beschäftigt sich Kant noch mit der Gottesfrage. Nun, wir wollen diese Fragen dem Vortrag zugrunde legen. Ich werde also meinen Vortrag in etwa orientieren, nicht gliedern, aber an diesen Fragen entlang gehen und zunächst die Frage aufwerfen im Anschluss an Immanuel Kant: Was kann ich wissen? Dies ist der Überblick über meinen Vortrag. Zunächst also frage ich nach dem Verhältnis von Glaube und Wissen, dann die Frage nach dem Verhältnis von Gesellschaft, Staat und Religion und Gewalt oder die Zukunft des Menschen. Und ich tue das deshalb, weil sich diese Gottesfrage in der säkularen Vernunft sozusagen von der Antrittsvorlesung bis zum Pontifikat Benedikts XVI. Durchhält. Die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Glaube, so könnte man sagen, ist eigentlich das zentrale Thema auch seines Pontifikats. Zunächst also Glaube und Wissen, das Plädoyer für die gläubige Vernunft. Diese Frage hatte Kant 1781 gestellt: Was kann ich wissen? Und er reduzierte das, was man wissen kann, im strengen Sinne, im theoretischen Sinne, auf die empirische Welt und alle anderen Inhalte, die möglicherweise gewusst werden können, wie Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, sind für Kant letztlich Gegenstände des Vernunftglaubens. Nun, ich erwähne das deshalb, weil der Papst in seiner berühmten Regensburger Rede über das Verhältnis von Glaube und Vernunft Immanuel Kant zitiert. Er schreibt, er, Kant, habe das Denken beiseite schaffen müssen, um dem Glauben Platz zu machen. Nun, das hätte Kant so nie sagen können und leider, da ist ja auch darauf hingewiesen worden, hat der Papst hier Immanuel Kant nicht ganz korrekt zitiert. Er wollte nicht sagen, ich musste das Denken aufheben, um dem Glauben Platz zu machen, sondern Kant hat gesagt, ich musste das Wissen aufheben, um dem Glauben Platz zu machen. Nun, das, was der Papst in seiner Regensburger Rede ansprechen wollte, trifft er auf den großen dänischen Philosophen und Theologen Søren Kierkegaard zu, der meinte, dass das Glauben eben da beginnt, wo das Denken aufhört. Nicht? Also Kierkegaard hat im Unterschied zu Kant gemeint, der Glaube ist letztlich etwas Paradoxes. Ja? Was also das Denken, nicht nur das Wissen, übersteigt. Er verstieg sich sogar zu der Formel, wir glauben, weil der Inhalt des Glaubens unvernünftig ist. Das wäre in etwa das, was der Papst in seiner Regensburger Rede im Blick gehabt hat. Nun, man sagt immer wieder, Josef Ratzinger habe von Anfang an seiner wissenschaftlichen Laufbahn ein kritisches Verhältnis zur neuzeitlichen Philosophie gehabt. Das ist so in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Allerdings hat er ein durchaus kritisches Verhältnis zu Immanuel Kant gehabt. Das liegt daran, dass er Kant so interpretiert, dass Kant gemeint habe, dass die Autonomie des Menschen letztlich nichts anderes ist als die ungebundene Freiheit des Menschen, die also letztlich an nichts mehr gebunden ist, außer vielleicht noch an die grundlegenden Menschenrechte, aber sonst an keine Werte mehr. Nun, das trifft sicherlich für Kant auch so nicht zu. Allerdings gibt es in der modernen Philosophie Strömungen, die der Meinung sind, dass wir uns heute in der säkularen Kultur in einer Situation befinden, wo die Kultur kein Zentrum mehr hat. Ja? Also eine Kultur, in der es nicht mehr um die Frage nach der Wahrheit geht, sondern nur noch um die Frage nach der Freiheit. Ja? Freiheit und Wahrheit also zunehmend auseinandertreten. Das ist letztlich, was den Papst und was Josef Ratzinger seit seinen wissenschaftlichen Anfängen umgetrieben hat. Diese Frage nach dem Verhältnis von Glaube und Vernunft ist eine Frage, das hatte ich ja gesagt, die sicherlich zentral ist für das Pontifikat von Benedikt XVI., eine Frage, die ihn seit 1959 wieder, wie gesagt, beschäftigt. Und eine Frage, die sein Vorgänger, Johannes Paul II., in seiner berühmten Enzyklika Fides et Ratio von 1998 auch aufgegriffen hat. Hier das Plädoyer des seligen Papstes Johannes Paulus II., die Option für ein Denken, für eine Vernunft, die sich nicht in sich selbst abschließt, sondern die offen ist für die Frage nach Gott, die sozusagen aus dem unbedingten Fragen der menschlichen Vernunft heraus die Frage nach Gott selbst hervortreibt, ohne sie im Rahmen der Philosophie selbst beantworten zu können. Nun, der Papst, der heutige Papst, der ja sehr viele Jahre als Präfekt der Glaubenskongregation unter Johannes Paul II. Gearbeitet hat. Man hat ja kurz nach der Wahl von Benedikt XVI. Sogar von einem geheimen Doppelpontifikat gesprochen zwischen Johannes Paul II. Und Josef Ratzinger. Viele meinten, dass eigentlich es absehbar war, dass Josef Ratzinger der Nachfolger von Johannes Paul II. Werden würde, weil er auch viele seiner Enzykliken, also von Johannes Paul II. Selbst mitgeschrieben und verfasst hat. Johannes Paul II. Mit seinem großen Charisma, der neben ihm den großen Theologen Josef Ratzinger letztlich brauchte. Johannes Paul II. Kam ja von der Anthropologie her, gar nicht so sehr von der Theologie. Nun, ein entscheidendes Motiv für die Theologie Josef Ratzingers ist sicherlich die Aussage in 1. Johannes 4,17, wir haben der Liebe geglaubt. Josef Ratzinger hat in seinem Werk immer wieder davon gesprochen, dass die christliche Religion, die Religion der inkarnierten, also der menschgewordenen Gottesliebe sei. Im 1. Johannesbrief heißt das Zitat vollständig: Wir haben die Liebe erkannt, die Gott zu uns hat, und wir haben ihr geglaubt. Ja? Also die Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus zeigt, die wir in ihm erkannt haben, dieser Liebe haben wir geglaubt. Das ist sozusagen das Zentrum und auch das Movens, also der Beweggrund des ganzen Theologietreibens von Josef Ratzinger, nämlich die Einsicht, die sich aus dem Glauben ergibt, dass am Anfang der Dinge nicht das Unvernünftige steht, sondern das göttliche Wort. Ja? Also der Logos, denken Sie an den Johannesprolog, also Johannes 1,1 folgend. Am Anfang steht nicht das Unvernünftige, etwas Apersonales, Undurchdringbares, Nichtverstehbares, sondern es ist ein Wort, das am Anfang steht, nämlich Christus selbst, also die schöpferische Vernunft, durch die alles geschaffen ist und die sich in Jesus Christus uns als Liebe geoffenbart hat. Jesus ist also derjenige, so Josef Ratzinger, der Gott ein Antlitz gegeben hat. Auf dem Antlitz Christi, so ja auch eine Grundüberzeugung der Heiligen Schrift, erscheint das Antlitz Gottes, des Vaters. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater, diese johannäische Aussage. Also der göttliche Logos ist Fleisch geworden, das Leben und Sterben eines konkreten Menschen ist, so Josef Ratzinger, gleichsam zum authentischen Kommentar Gottes geworden. Gott ist keine vage Chiffre, auch kein Produkt des menschlichen Denkens, sondern Gott ist der Gott des Glaubens, im Unterschied zum Gott der Philosophie, ein Gott geschichtlicher Offenbarung. Und der Gott geschichtlicher Offenbarung ist zugleich der Gott, der in die Geschichte eingreifen kann, der geschichtlich handelt. Gott ist nicht ein der Welt entzogener Gott, der sozusagen nach der Schöpfung der Welt diese sich selbst überlassen hat. Also die Vernunft des Weltalls, so könnte man sagen, das taucht in den Schriften, die Josef Ratzinger als Kurienkardinal geschrieben hat, immer wieder auf. Die Vernunft des Weltalls hat sich als Liebe offenbart, als jene größere Rationalität, die auch das Dunkle und Irrationale in sich aufnimmt, wie zum Beispiel den Tod. Also, der Glaube an Gott in der Spur seines menschgewordenen Sohnes zielt nicht auf das Versinken in einem mystischen Urgrund, so Josef Ratzinger immer wieder in seinen Beiträgen, wo er sich mit ostasiatischen Religionen auseinandersetzt. Also der Glaube, der christliche Glaube zielt nicht auf ein Versinken in einen mystischen Urgrund, etwa in das Verlöschen im Nirvana, sondern er beansprucht uns im Alltag immer wieder neu und das ganze Leben, das durch diese Person, Jesu Christi und sein Leben uns beansprucht, zielt letztlich auf die Gemeinschaft mit diesem Gott. Also fassen wir diesen Punkt zusammen. Die Zentralität der Liebe Gottes, das ist ein zentraler Inhalt der Theologie Josef Ratzingers, ausgehend von diesem Satz in Johannes 1,17, wir haben der Liebe geglaubt. Es war deshalb auch nicht überraschend, dass Benedikt der 16. seine erste Enzyklika dem Thema Liebe gewidmet hat, ausgehend eben von der johannäischen Aussage, Gott ist Liebe, also die berühmte und auch sehr positiv gewürdigte Enzyklika Deus Caritas est. Darin schreibt der Papst, Gott ist der Urquell des Seins überhaupt, aber dieser schöpferische Ursprung aller Dinge, der Logos, die Urvernunft, ist zugleich ein Liebender, mit der ganzen Leidenschaft wirklicher Liebe. Soweit der Papst. Diesen Gedanken bringt er dann auch gegenüber einem nicht nur methodischen, sondern weltanschaulichen Naturalismus zur Geltung, wie er in Teilen der Naturwissenschaft heute vertreten wird, nämlich die These, das besagt letztlich Naturalismus, alle Wirklichkeit ist Natur, im Sinne des Gegenstandes von Naturwissenschaften. Das heißt letztlich, alle Wirklichkeit ist materiell oder chemisch, biologisch. Ja? Also alle Prozesse, alle Wirklichkeit ist letztlich materiell oder chemisch. Ja? Also eine These, die in der Gehirnforschung ja vertreten wird, das ist ein Beispiel für Naturalismus, dass unser Bewusstsein, das Ich-Bewusstsein, dass Freiheit letztlich nur eine Illusion sind, weil sie nur Epiphänomene neurophysiologischer Prozesse des Gehirns sind. Diese These wird durchaus vertreten von Gehirnforschern, nicht von allen, aber von sehr prominenten. Und das ist eine naturalistische Position. Es gibt also keine andere Wirklichkeit als die Wirklichkeit der Naturwissenschaften. Und dann ist klar, dann gibt es letztlich jenseits dieser Wirklichkeit keine Wirklichkeit mehr. Dann können wir aber auch nicht mehr von Gott, aber auch nicht mehr vom Unvergänglichen im Menschen, nicht mehr von der Seele, nicht mehr von der menschlichen Freiheit sprechen. Und gegenüber diesem weltanschaulichen Naturalismus bringt Josef Ratzinger diesen Gedanken immer wieder zur Geltung, dass am Anfang nicht einfach der Urknall steht, ja, sondern diesem zugrunde liegt letztlich die göttliche Vernunft, das göttliche Wort. Ja. Und er setzt sich dabei vor allem auseinander mit dem Neodarwinisten Jacques Monod, der die These vertrat, dass letztlich alles Zufall und Notwendigkeit ist im Universum. Und in neuerer Zeit mit Richard Dawkins, der so schöne Bücher geschrieben hat mit den Titeln Der Gotteswahn oder Die Schöpfungslüge. Dawkins ist berühmt geworden dadurch, dass er in England, als der Papst England besuchte, versucht hat, einen Haftbefehl gegen den Papst zu erwirken. Und der auch in England die roten Doppelstöcker plakatiert hat mit viel Geld. Er ist ein militanter Atheist. Mit dem schönen Spruch, there is probably no God. Also der ist sehr wahrscheinlich kein Gott. Also können wir leben, wie es uns gefällt. Das war die Folgerung daraus. Und damit setzt sich Ratzinger immer wieder auseinander. Also mit nicht mit der Evolutionstheorie, die er gar nicht ablehnt, das wird ihm immer wieder unterstellt, das ist Unsinn, sondern mit einem Evolutionismus sozusagen, mit einem strengen Darwinismus, der für Gott keinen Platz mehr übrig hat, wo also alles aufgrund von Mechanismen der Evolution, also Selektion und Mutation, erklärt wird. Und auch die Entstehung des Universums ohne geistiges Prinzip versucht wird zu erklären. Das ist sozusagen die Negativfolie, auf der Josef Ratzinger seinen Gedanken der schöpferischen Vernunft entwickelt. Josef Ratzinger geht davon aus, und damit kehren wir sozusagen zur Antrittsvorlesung von 1959 zurück, dass mit der Entstehung der christlichen Theologie es zu einer Synthese gekommen ist zwischen Glaube und Vernunft, dadurch, dass die christlichen Theologen die griechische Philosophie, den griechischen Gottesbegriff aufgenommen haben, zugleich aber transformiert haben. Denken Sie an Platon, die Idee des Guten, oder an Aristoteles, sein höchstes Prinzip des unbewegten Bewegers, dann sehen Sie hier die Aufnahme des Gottesbegriffs, zugleich aber die Transformation, denn der Gott des Aristoteles hat kein Verhältnis zur Welt, er ist nur ein Prinzip von Bewegung, er hat aber kein Verhältnis zur Welt, er hat nur ein Verhältnis zu sich selbst, er ist das Denken des Denkens oder der unbewegte Beweger, mehr ist er nicht, er hat aber kein Verhältnis zur Welt. Der Gott Jesu Christi hat nicht nur ein Verhältnis zur Welt, sondern vor allem zu uns Menschen, die er geschaffen hat. Und daran sieht man eben, dass trotz Aufnahme des griechischen Gottesbegriffs hier dieser Gottesbegriff zugleich transformiert wird. Bis in die frühe Neuzeit, so Josef Ratzinger, hat es diese Synthese zwischen Vernunft und Religion, also bis zum Spätmittelalter, frühe Neuzeit, gegeben. Sie zerbricht für ihn mit Francis Bacon, dem Begründer des englischen Empirismus, der sich vom Sieg der Technik über die Natur die Wiederherstellung des Paradieses erwartete. Nicht? Also nach dem Spätmittelalter, nach der Reformation, kommt es in der Geistesgeschichte, in der Philosophie zu einer ganz starken Hinwendung zur sinnlichen, empirisch wahrnehmbaren Vernunft. Und diese wird zunehmend als die eigentliche Wirklichkeit betrachtet und so treten sozusagen Vernunft und Glaube immer weiter auseinander. Sodass die Hoffnung, über den Tod hinaus und über diese empirische Wirklichkeit hinaus immer fragwürdiger erscheint. Die Hoffnung, mit der sich Benedikt XVI. Dann in der Enzyklika, seiner zweiten großen Enzyklika Spe Salvi, über die Hoffnung beschäftigt hat. Sie wissen vielleicht, dass der Papst für nächstes Jahr Beginn der Jubiläumsfeiern zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Zweite Vatikanische Konzil wurde ja 1962 eröffnet und wir feiern das nächste Jahr, also wie gesagt, Jubiläum. Und er hat angekündigt, das nächste Jahr ab der Jubiläumsfeiern zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils unter das Motto des Glaubens zu stellen. Also ein Jahr des Glaubens hat er ausgerufen. Es ist damit zu rechnen, dass er die noch fehlende Enzyklika über den Glauben dann schreiben wird. Denn Sie wissen vielleicht, es gibt die Kardinaltugenden, wie zum Beispiel Maß, Tugend. Ja. Aber es gibt auch die göttlichen Tugenden, die für uns als Christen natürlich besonders wichtig sind. Das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Und eine Enzyklika fehlt natürlich noch. Wenn er über die Hoffnung geschrieben hat und über die Liebe, muss natürlich noch der Glaube kommen. Und der wird sicherlich dann kommen in einer Enzyklika. Nun, als Präfekt der Glaubenskongregation hat Josef Ratzinger sich in Italien sehr stark beschäftigt mit den Auseinandersetzungen, die man zusammenfasst als Kontroversen zwischen Clerici und Laici. Also zwischen, das kann man eigentlich nicht übersetzen, zwischen Klerikern und Laien darf man eigentlich nicht sagen, sondern zwischen Laizisten, Agnostikern, Atheisten und Gläubigen. Das sind durchaus interessante Diskussionen und er hat unter anderem eine Diskussion geführt mit dem Philosophen, Journalisten und Herausgeber des Magazins Micromega, der ein bekennender Atheist ist, Paolo Floris Dacais, über das Verhältnis von Glaube und Vernunft und über die Grenzen des Mehrheitsprinzips in einer säkularen demokratischen Gesellschaft. Nun, dieses Gespräch, das er zunächst mit ihm geführt hat, war so groß, dass es von 2000 Menschen außerhalb des Theaters, in dem das Gespräch stattfand, verfolgt wurde und nach außen über Leinwänden übertragen werden musste. Also sowas ist in Deutschland eigentlich unvorstellbar. Und anders als Josef Ratzinger sieht Dacais in dem Verhältnis Vernunft und Glaube einen unüberwindlichen Gegensatz, den er eben auf die schon zitierte Formel bringt: Wir glauben, weil es unvernünftig ist. Also credo quia absurdum. Ja? Also das, was ich mit Søren Kierkegaard in Verbindung gebracht habe, was aber nicht die Position von Immanuel Kant ist. Und ich möchte jetzt zum zweiten Punkt kommen: Gesellschaft, Staat, Religion. Oder die Frage Humanität ohne Gott. Die zweite Frage, die Kant stellte, war ja, was wollen wir tun? Nun, wir leben heute, so der berühmte kanadische Philosoph Charles Taylor, in einem säkularen Zeitalter. Und zwar in einem säkularen Zeitalter, wo wir es mit einem Humanismus zu tun haben, der Gott letztlich ausschließt, auch die Gottesfrage. Er nennt das ausschließenden oder ausgrenzenden Humanismus. Diese Frage des säkularen Zeitalters und der vorpolitischen sittlichen Grundlagen des Staates war das Thema des schon angesprochenen, in der Anmoderation angesprochenen Gespräches zwischen Josef Ratzinger und Jürgen Habermas in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Hier vertrat Jürgen Habermas die These, dass sich letztlich die Sprache der Religion vollständig übersetzen lassen muss in die Sprache der Vernunft. Und er brachte als Beispiel den Gedanken der Gottebenbildlichkeit des Menschen, der sozusagen säkular übersetzbar sei in den Gedanken der Menschenwürde, der unantastbaren Menschenwürde, so wie er die Verfassungen der modernen westeuropäischen und auch atlantischen Gesellschaften, also in Amerika, Kanada, bestimmt. Nun, Die Frage ist, ob das überhaupt möglich ist, ob man die Sprache der Religion vollständig in die säkulare Vernunft übersetzen kann. Das ist die eine Frage. Bei der Frage der Gottebenbildlichkeit mag das gehen, aber wie ist das etwa bei der Frage nach der Göttlichkeit Jesu? Lässt sich das vollständig in die Sprache der säkularen Vernunft übersetzen? Wohl kaum. Nun, zudem, und hier tat sich eine Differenz auf zwischen Habermas und Ratzinger. Habermas forderte nämlich, man müsse darauf bestehen, dass die Verträglichkeit des Glaubens mit der Vernunft allen religiösen Bekenntnissen zugemutet wird. Dieser Satz, so dezidiert formuliert, wirft das Problem auf, wie sich Laizität des Staates und Religions- und Gewissensfreiheit zueinander verhalten. Sie wissen, wir leben nicht in einem laizistischen Staat, wie das die Franzosen tun. Wir leben auch nicht in einem Staat, wo wir eine strikte Trennung zwischen Kirche und Staat haben, wie wir das in den USA vorfinden, sondern unser Verhältnis von Kirche und Staat in der Bundesrepublik Deutschland nennt man immer wieder eine hinkende Trennung. Eine hinkende Trennung. Wir haben keine strikte Trennung von Kirche und Staat. Wir haben zum Beispiel Religionsunterricht als ordentliches Schulfach, was es weder in den USA noch in Frankreich geben kann. Wir haben keinen laizistischen Staat, aber wir haben eine Laizität, dass nämlich der Staat darauf achtet, dass zunehmend darauf achtet, auch in der Bundesrepublik Deutschland, dass religiöse Symbole etwa in der Öffentlichkeit nicht zu massiv präsent sind. Das ist eine Diskussion, die Josef Ratzinger mit Habermas geführt hat und die uns auch noch lange beschäftigen wird. Die Frage nämlich, wie tolerant ist etwa der säkulare Staat, und diese Frage stellte Ratzinger, auch Jürgen Habermas, in einzelnen Bestimmungen religiöser Observanz, etwa beim Tragen öffentlicher Symbole, des Kreuzes bei Christen, der Kippa bei jüdischen Jungen und Männern. Sie wissen, dass das Kippa-Tragen in Frankreich in der Öffentlichkeit verboten ist. Ja, auch in Schulen für kleine Jungs, also die schon die Bar Mitzwa hinter sich haben, ist das verboten. Sie dürfen da kein öffentliches religiöses Symbol zeigen. Nicht? Das sind religionspolitische Konflikte, die sich im säkularen Staat ergeben, dadurch, dass es Menschen gibt, die nicht nur religiös sind im Sinne von Zivilreligion, sondern die auch eine traditionale, ich meine jetzt nicht traditionalistische, sondern eine traditionale Religion praktizieren, indem sie etwa als Juden ein Kippa tragen oder als muslimische Frauen ein Kopftuch. Ja, nicht alle Frauen, die ein Kopftuch tragen, sind unterdrückt. Das ist, glaube ich, auch inzwischen klar. Also Religionsgemeinschaften, die sehr traditional leben. Inwieweit ist der säkulare Staat hier bereit, das auf Dauer zu akzeptieren? Nun, andere Fragen sind, das kennen Sie, wo auch Josef Ratzinger und auch er als Präfekt, später auch als Papst, sich immer wieder zu geäußert hat, ist verbrauchende Embryonenforschung, Präimplantationsdiagnostik, Sterbehilfe und die völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller Lebensgemeinschaften mit der Ehe. Dass man also Ehe anders definiert. Dass man Artikel 6 des Grundgesetzes etwa, das wird uns sehr wahrscheinlich auch noch passieren, dass das von der Politik anders definiert wird einfach. Der besondere Schutz von Ehe und Familie wird dann anders definiert, indem man sagt, Ehe ist das Zusammenleben von zwei Erwachsenen und Familie ist das Zusammenleben von zwei Erwachsenen mit Kindern. Wenn man so Ehe definiert, dann sind alle Lebensgemeinschaften natürlich und stehen alle Lebensgemeinschaften unter dem Schutz von Artikel 6 des Grundgesetzes. Das ist ja klar. Die Richtung scheint dahin zu gehen, wenn Sie überlegen, Adoptionsrecht etwa für homosexuelle eingetragene Lebensgemeinschaften. Dagegen hat sich ja Josef Ratzinger als Präfekt und auch als Papst immer wieder gewehrt. Eine andere Frage ist die Frage, die auch die Bundestagsrede des Papstes bestimmt hat, nämlich die Frage nach dem Naturrecht. Der Papst vertritt die These, dass sich Menschenrechte und auch die Menschenwürde des Menschen letztlich ohne den Gedanken des Naturrechts nicht auf Dauer werden begründen lassen. Und er erläutert das auch, indem er sagt, Menschenrechte sind zunehmend im 20. Jahrhundert zu Personenrechten geworden, was nicht dasselbe ist. Ja? Früher dachten wir, und das hat ja auch die Gesetzgebung weitgehend bestimmt, dass die unantastbare Würde des Menschen von Beginn an gegeben sei, vom Anfang an. Dass also der Mensch als Mensch, insofern er zur Spezies Mensch gehört, dass ihm eine besondere unantastbare Würde zukommt. Diese These wird heute, wie Sie wissen, nicht nur von vielen Politikern des Deutschen Bundestages, sondern auch von vielen Philosophen, Wissenschaftlern in Frage gestellt. Nicht? Die unantastbare Würde des Menschen ist nicht eine des Menschen als Menschen, sondern sie ist eine Würde nur von Personen. Aber nicht alle Menschen sind Personen, wird dann gesagt. Zum Beispiel der Embryo nicht, der Koma-Patient nicht, nicht? Und der Gehirntote schon gar nicht. Der ist ja für viele eine Leiche. So, und hier fallen sozusagen Person sein und Menschsein auseinander. Und das war genau die Frage, die Josef Ratzinger als Papst im Bundestag gestellt hat, die aber immer wieder gestellt hat, schon im Gespräch mit Jürgen Habermas. Müssen wir nicht, wenn wir schon nach der Sprache der Natur fragen, der uns umgebenden Natur, auf deren Stimme wir hören sollten, das war ja auch sein Motiv zur Würdigung der ökologischen Bewegung im Deutschen Bundestag, müssen wir nicht auch nach der Natur des Menschen fragen? Und worin besteht diese? Die christliche Anthropologie, der Gedanke der christlichen Anthropologie, hat ja im Zentrum die Überzeugung von der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Und diese Gottebenbildlichkeit des Menschen, so Josef Ratzinger, begründet eine Heiligkeit des Menschen, letztlich eine unantastbare Würde. Hier noch einmal, was ich eben gesagt hatte, diese Folie hätte eigentlich früher kommen müssen, Entschuldigung, dass in einer pluralistischen Demokratie Freiheitsrechte, Menschenrechte zunehmend eben zu Personen- bzw. Bürgerrechten werden. Er hat in dem Deutschen Bundestag den Rechtswissenschaftler Hans Kelsen angesprochen, der ein Rechtspositivist ist und die These vertrat, es gibt nicht ein Recht, das von Natur aus besteht, also Naturrecht, sondern es gibt nur Recht, das gesetzt wird vom Gesetzgeber, also positives Recht. Das nennt man in dieser strengen Form Rechtspositivismus. Und davon hat sich Josef Ratzinger als Benedikt XVI. Im Deutschen Bundestag abgegrenzt. Ein Antipode von Hans Kelsen war der Deutsch-Amerikaner Leo Strauss, der meinte, man müsse letztlich, um am Menschenrechtsethos festzuhalten, auch am Gedanken des Naturrechts festhalten. Gut, ich hatte angesprochen, dass der Papst sich im Gespräch mit dem italienischen Philosophen da Cais auch auseinandergesetzt hat um die Frage des Mehrheitsprinzips. Sie wissen, dass in einer säkularen Gesellschaft Mehrheiten entscheiden und dass Mehrheiten darüber entscheiden, was Recht ist und was nicht Recht ist. Und das kann in europäischen demokratischen Gesellschaften sehr unterschiedlich sein. Nun, der Papst hat, bevor er Papst wurde, als Präfekt der Glaubenskongregation immer wieder darauf hingewiesen, dass die christliche Religion nicht den Anspruch erhebt, den Wahrheitsanspruch des Glaubens zu überdehnen, in dem Sinne, dass die christliche Religion eine Theokratie fordert, wo sozusagen die Religion die entscheidende Größe ist, die in der Politik Gesetze macht etwa oder auch politische Entscheidungen trifft, sondern dass es sozusagen aus der Säkularisierung heraus und aus der Säkularisation notwendig war und dass dies auch ein Segen ist für die Authentizität der christlichen Religion, dass es zur Trennung von Kirche und Staat kam. Genauso wenig aber, sagt er, wie der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens theokratisch überdehnt werden darf, kann es einen gottlosen Staat geben, so Josef Ratzinger, und er beruft sich hierbei auf den evangelischen Theologen Rudolf Bultmann, der meinte, einen nichtchristlichen Staat könne es grundsätzlich geben, einen gottlosen Staat aber nicht. Und hier hat Rudolf Bultmann letztlich die Frage der Öffentlichkeit Gottes im Blick gegenüber dem Staat, nämlich die Frage, ob der Staat und sein Recht, auch sein Grundgesetz etwa, seine Grundrechte, ob der Staat sich aus sich selbst heraus versteht oder ob es nicht eine Öffentlichkeit vor Gott geben muss im Interesse des Menschen. Sie wissen, dass nach dem Zusammenbruch des deutschen Nationalsozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in das Grundgesetz die Präambel kam, dass im Bewusstsein vor Gott sich das deutsche Volk diese Verfassung gibt. Also einen Gottesbezug im Grundgesetz. Dieser Gottesbezug ist im europäischen Verfassungsvertrag, der nicht zustande gekommen ist, fehlend. Dort gibt es keinen Gottesbezug mehr. Nicht einmal mehr die Würdigung der Bedeutung der christlichen Tradition und der damit verbundenen Werte. Josef Ratzinger hat immer wieder im Hinblick auf die Präsenz der Gottesfrage und des Bewusstseins, dass der Mensch sich nicht aus sich selbst heraus versteht, auch kein Gemeinwesen, kein politisches Gemeinwesen sich aus sich selbst heraus verstehen kann, den Gottesbezug in Verfassungen, vor allem in der europäischen Verfassung, gefordert. Er beruft sich dabei und hat sich immer wieder dabei berufen auf Ernst Wolfgang Böckenförde, einem großen Staatsrechtler in Freiburg, auch Rechtsphilosoph, der die These vertrat, dass der säkulare Staat von Voraussetzungen lebt, nämlich ethischer, sittlicher Art, die er selbst nicht garantieren kann. Also eben wie das Menschenrechtsethos, das ja dem gesetzten positiven Recht, so die allgemeine Grundüberzeugung bisher, vorausliegt. Ich komme zum letzten Punkt, Religion und Gewalt oder die Zukunft des Menschen. Die Frage, was dürfen wir hoffen? Das ist die dritte Frage, die Immanuel Kant stellt und die Josef Ratzinger in seinem Pontifikat als Benedikt XVI. In seiner zweiten Enzyklika Spe Salvi aufgegriffen hat. Hier in dieser Enzyklika zeigt sich der Papst davon überzeugt, dass die Religion der Aufklärung keine das Leben auf Dauer tragende Kraft entwickeln kann, also die reine Vernunftreligion. Und auch dies war ja ein Thema in seiner Regensburger Rede, in der es ihm vor allem um das Verhältnis von Religion und Gewalt ging. Er sprach in dieser Rede Pathologien, wie er das nennt. Das ist ein Ausdruck, den hat er schon lange bevor er Papst wurde, gebraucht. Er sprach von Pathologien der Religion an und hat, das ist dann ja durchaus missverstanden worden, das einseitig exemplifiziert am Islam. Nun, man hätte natürlich auch auf Pathologien der Religion im Christentum hinweisen können, wie zum Beispiel Kreuzzüge, Hexenverbrennungen, Folter und so weiter. Also es gibt nicht nur Pathologien der Wissenschaft, darauf kommt es Josef Ratzinger an, es gibt eben auch Pathologien der Religion. Pathologien der Religion wären etwa Obskurantismus, Fanatismus und auch Fundamentalismus, Strömungen, die wir nicht nur im Islam, sondern eben auch im Christentum bis heute finden. Da müssen wir nicht nur an die Piusbruderschaft denken, sondern das gibt es ja auch etwa im evangelikalen Christentum in den USA. Sehr radikale, fundamentalistische Strömungen, die nur schwer kompatibel sind mit einer säkularen Kultur und einer Demokratie. Der Papst hat aber zu Recht, meine ich, in der Regensburger Rede dieses Verhältnis von Religion und Gewalt angesprochen und er hat hier Bezug nehmend auf seinen früheren Professorenkollegen Hans Küng in Tübingen, die waren ja zusammen beide Professoren in Tübingen, hat Josef Ratzinger immer wieder geschrieben, Ohne den rechten Frieden zwischen Vernunft und Glaube kein Weltfriede. Das ist eine Variation letztlich der These von Hans Küng, der sagte, ohne Friede zwischen den Religionen kein Weltfriede. Das ist ja die Formel von Hans Küng. Und Josef Ratzinger sagt, ohne einen Frieden zwischen Vernunft und Religion, Vernunft und Glauben, kann es keinen Frieden auf der Welt geben. Das ist, glaube ich, auch nachvollziehbar, wenn man weiß, wie dramatisch das Potenzial religiösen Fanatismus ist in der Welt. Also religiöser Fanatismus wird mit das größte Gewaltpotenzial in der Zukunft bleiben. Da sind sich, glaube ich, alle Analytiker sicher. Und deshalb ist, glaube ich, diese Formel, die Josef Ratzinger geprägt hat, ohne den rechten Frieden zwischen Vernunft und Glauben kein Weltfriede, genau richtig. Nun kommen wir am Ende auf ein dunkles Kapitel unserer eigenen deutschen Vergangenheit. Sie wissen, dass Benedikt XVI. In Auschwitz eine Rede gehalten hat, die durchaus Aufsehen erregt hat, auch unter dem Gesichtspunkt der Frage, was ist der Mensch und was darf der Mensch hoffen? Damit komme ich dann zur letzten Frage, die Kant aufgeworfen hat und die alle anderen Fragen zusammenfasst, nämlich was ist der Mensch und, so müssen wir angesichts des 20. Jahrhunderts und der dunklen Kapitel des 20. Jahrhunderts fragen, angesichts der Shoah, also des Holocaust, aber auch des Archipel Gulag, der auch Millionen von Opfern gefordert hat, wo Gott hier war und wie der Mensch, diese Frage darf man nicht vergessen, bei der Frage nach Gott, wie der Mensch nach der Aufklärung so tief fallen konnte. Diese Frage hat Benedikt XVI. In seiner Rede vor der UNO auch aufgeworfen. Und hier schon, und hier gibt es eine Verbindung zur Bundestagsrede, die Frage gestellt, was ist eigentlich die Natur des Menschen? Und zwar nicht im Sinne der Naturwissenschaften, das lässt sich relativ leicht bestimmen über das Genom des Menschen, sondern was ist eigentlich das Wesen, die Natur des Menschen und gehört nicht zum Menschen wesentlich der Bezug über sich selbst hinaus? Und was ist die Natur des Menschen angesichts der Verirrungen des Menschen im 20. Jahrhundert? Und in diesem Zusammenhang zitiert er die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, Nummer 22. Im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes Gottes klärt sich das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf. Mit dieser Aussage in der Pastoralkonstitution ist letztlich der Anspruch des christlichen Glaubens verbunden, dass die wahre Natur des Menschen sich vollständig erst im Lichte der Menschwerdung Christi, des wahren Menschen, der in allem uns gleich war, außer der Sünde, sich aufhält. Und die aus diesem Glauben, und damit komme ich zum Schluss, erwachsene christliche Hoffnung, so Josef Ratzinger, ist eine Hoffnung, die weiter trägt als die kleinen und größeren Hoffnungen unseres Alltags, die wir immer wieder haben, trotz aller Rückschläge, sondern eine Hoffnung, die also eine umfassende Orientierung gibt, eine Hoffnung des Glaubens, die uns auch über das Leiden, über schwere Schicksalsschläge, ja über den Tod hinaus hoffen lässt. Die christliche Hoffnung ist aber keine individualistische Hoffnung, die nur für sich selbst hofft, also sozusagen nur noch auf das eigene Seelenheil hofft, sondern christliche Hoffnung ist immer auch und vor allem Hoffnung für die anderen, also auch für die Opfer der Geschichte. Und es war der Philosoph Theodor Wiesengrund, ein schöner Name, Adorno, ein jüdischer Philosoph, der der kritischen Theorie zugehört, der zusammen mit seinem Philosophenkollegen Max Horkheimer darauf hingewiesen hat, dass eine wirkliche Gerechtigkeit in der Geschichte nicht möglich sei und die Bedeutung des Christentums genau darin besteht, dass sie eine Welt erhofft, in der nicht nur bestehendes Leid abgeschafft ist, sondern auch das unwiderruflich Vergangene widerrufen ist, in der es einer Welt eine Gerechtigkeit auch für die Opfer und nicht nur die Täter gibt. Bei der Zukunft, die Gott schenkt, geht es also, so Josef Ratzinger, bei der christlichen Hoffnung auf eine Zukunft geht es nicht nur, und das wird leider, denke ich, in unseren sehr stark binnenkirchlichen Diskussionen, die wir führen, vergessen, geht es nicht nur um eine Zukunft der Kirche, sondern die Aussicht auf eine Gerechtigkeit für alle. Sie ist, so Josef Ratzinger, das größte Hoffnungspotenzial des christlichen Glaubens. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.